Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Wir sprechen heute über Bitcoin, wie es skaliert in Schichten. Wir sprechen über das Lightning Network und auch über eCash zum allerersten Mal in diesem Podcast. Aber lasst euch davon auch nicht abschrecken, wenn es ein bisschen technisch wird am Anfang, denn wir gehen auch ganz tief rein in die philosophischen Wurzeln von Bitcoin im Widerstand gegen die Zentralmacht des Staates. Denn der Michael, mein heutiger Gast, der lebt in Prag, hat tschechische Wurzeln, ist aber in der Schweiz aufgewachsen, kennt beide Seiten dieser Medaille. Sein Vater ist von den Kommunisten geflohen und er ist jetzt in Prag in der Bitcoin-Szene tätig. Wir sprechen darüber, warum auch in Osteuropa und gerade Prag so viel passiert rund um Bitcoin und was Bitcoin braucht, um aufs nächste Level zu kommen, vom Design her, von der Anwendungsfreundlichkeit her und warum eben Bitcoin so wichtig ist, auch als Perspektive, als Thema in unserer Zeit der Polarisierung und auch der politischen, ja, ich möchte schon fast sagen, Radikalisierung. Und wenn ihr der Meinung seid, dass deswegen Bitcoin für euch ist, dann schaut doch rein bei Coinfinity. Macht einen Sparplan, die beste Möglichkeit einzusteigen, auch wenn die Preise bereits hoch zu scheinen. Es ist nie zu spät für Bitcoin. Nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort und spart euch in den ersten 6 Monaten 21% beim Kauf, Verkauf und beim Sparplan. Lightning Network ist übrigens auch dabei bei Coinfinity. Und jetzt geht's los mit diesem Podcast mit Michael Haase. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, Michael.
Dankeschön, danke für die Einladung ins schöne Wien.
Ja, du hast hier geheiratet, hast du erzählt.
Habe ich, 15 Jahre ist es her.
Wie kommt das? Du bist ursprünglich Schweizer, aber mit tschechischen Wurzeln, lebst jetzt in Tschechien, arbeitest in Bitcoin, Design, UX, technischen Bereich und wir haben uns bei der BTC Prag in Prag kennengelernt.
Genau.
Und jetzt bist du in Wien, wo du aber geheiratet hast. Ist deine Frau Schweizerin oder Tschechin?
Tschechin.
Und warum habt ihr in Wien geheiratet?
Weil es nah war, weil ich Deutsch spreche und dann war die Administration etwas einfacher. Wir wollten ursprünglich in Italien, aber das war dann ein bisschen mühsam.
Und habt ihr quasi auf den halben Weg geeinigt?
Es war, also in Italien hatten wir das Problem, dass keiner von uns Italienisch spricht. Also ich hatte Latein im Gymnasium 7 Jahre lang, aber das reicht halt nicht mehr heutzutage. Und da waren auch die Hürden ein bisschen höher. Und dann haben wir gesagt, Wien ist auch super. Kann man mit dem Zug bequem, erste Klasse hinfahren und ein paar schöne Tage, niemandem was sagen davon und verheiratet zurückkommen.
Nice. So sollte man es machen. Ich fahre ja auch am liebsten mit dem Zug und nach Prag. Sind das? 5 Stunden? Ist herrlich, ne?
4.
4 Stunden, ja. Wunderbar. Also ich freue mich auch schon auf die BTC Prag nächstes Jahr. Für diejenigen, die jetzt schon Tickets kaufen wollen, gleich mal reinschauen und den Code, was Bitcoin bringt, verwenden. Ich nehme an, er ist schon aktiviert oder auch nicht. Ich bin mir gar nicht sicher.
Also hoffen wir es.
Ja, hoffen wir es. Also ich bin fix dabei.
Tickets kaufen kann man, glaube ich. Definitiv schon.
Ja klar, also das 2025 wird dann schon das große Partyjahr. Ich meine, so muss es jetzt eigentlich. Anders kann es jetzt auch gar nicht mehr wirklich kommen. Du bist Designer?
Ja.
Was heißt das?
Das heißt, ich gestalte eigentlich alles rund um mein Produkt. Also nicht nur, viele Leute denken, Design ist einfach nur das UI, das ich sehe, auf dem Handy zum Beispiel, aber zum User Experience Design, das, was ich mache, gehört auch Prozessdesign dazu und quasi Orchestrierung von verschiedenen Geräten zum Beispiel. Gerade bei Bitcoin hast du ja meistens irgendwie ein Handy oder eine Desktop-Applikation, wie bei der Bitbox, die Bitbox-App, und du hast das Gerät an sich. Was wird wann auf welchem Gerät angezeigt? Welche Sprache verwendest du? Das ist bei Bitcoin ziemlich challenging.
Also wirklich Sprache im Sinn von Tschechisch, Deutsch, Englisch.
Und Terminologie vor allem.
Ah, Terminologie, ja.
Also wie erkläre ich jemandem, was ein UTXO ist, wenn der UTXO überhaupt relevant ist für die Zielgruppe? Also
wie erklärst du jemandem, was ein UTXO ist? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich in 3 Jahren im Podcast noch nicht beantwortet habe.
Ja, ich habe vereinfacht gesagt, sage ich immer, es ist wie ein Geldschein oder eine Münze, die können verschiedene unterschiedliche Größen haben, Werte haben. Und das ist das, was in der Brieftasche drin ist. Und vereinfacht gesagt ist es so. Aber es stößt dann an seine Grenzen, wenn man dann sagt, okay, jetzt will ich den ausgeben. Aber es funktioniert grundsätzlich. Die Leute verstehen es auf dem High-Level und meistens müssen sie auch gar nicht tiefer das verstehen.
Man muss es deswegen nicht tiefer verstehen, weil in der Praxis kannst du Bitcoin verwenden wie dein Bankkonto, oder? Der einzige Unterschied bei UTXOs ist halt dann, und deswegen gibt es das berühmte UTXO-Management, dass wir irgendwann in ein Gebiet kommen, wo die Gebühren unangenehm hoch sind. Ja.
Es hat auch noch, kann auch noch andere Implikationen haben, dass wenn du ein UTXO hast oder einen Schein hast, der 2 Bitcoin ist und du willst irgendwo was bezahlen, was ein paar tausend Euro kostet, der das Geld bekommt, sieht eigentlich, wo dein Change zurückgeht. Das heißt, der weiß dann, okay, in dieser Transaktion, diese Adresse gehört dann dem Nico, das weiß ich dann und ich kann das eigentlich dann monitoren. Mhm. Also es hat Privacy-Implikationen, definitiv. Aber das sind Sachen, die, ich glaube, das würde die meisten Leute überfordern und man jetzt, wo auch Coinjoins und solche Sachen sehr unter Beschuss sind, also diese Privacy-Features, im Moment muss man da, glaube ich, für 99% der Leute, das würde ich das wahrscheinlich weglassen. Außer erwähnen, es hat Privacy-Implikationen, aber das sind schon überfordert.
Ja, siehst du, jetzt sind wahrscheinlich schon jetzt einige überfordert, die jetzt eingestiegen sind und sich gedacht haben, hey, was sollen die sollen jetzt endlich sagen, wenn Bitcoin auf 1 Million steigt? So. Ja, also hier von, weißt du, was ich meine? Also ja. Ich habe ja, was die Technik betrifft, bin ich bei Gott kein Könner. Ja, langsam oder Stück für Stück arbeitet man sich vor, aber ich habe immer zugegeben, dass ich da keine Koryphäe bin, weil ich wichtig finde, dass man eben auch klarstellt, du kannst das Ding auch nutzen, ohne die Koryphäe zu sein. Ja. Und so wie Bitcoin aufgebaut ist, von seinen technischen, das mit den UTXO, also Unspent Transaction Outputs, die Art und Weise, wie eben Transaktionen in Bitcoin abgewickelt werden, zeigt auch, dass offenbar diese Base Layer nie wirklich gedacht war für den absoluten Zahlungsalltag, wie wir ihn jetzt mit Apple Pay haben. Oder würdest du das anders sehen?
Wahrscheinlich hat sich's auch verändert mit der Zeit, wenn auch die Transaktionsgebühren gehen hoch. Es ist jetzt, wird eigentlich On-Chain benutzt für High-Value-Transactions und nicht für diese Mikrotransaktionen. Und dann, wenn dann irgendwann mal AI auch mit Sats zahlt, dann schon gar nicht mehr. Und es ändert sich auch mit der Zeit. Also von dem her, glaube ich, das wird sich auch in Zukunft noch ein bisschen ändern. Vielleicht wird auch Lightning nicht mehr für Einzelpersonen sein, sondern das wird dann so quasi Interbank Settlement
sein. Lightning ist Interbank Settlement. Und.
Kann sein, wenn die Gebühren hoch genug sind auf der Base Chain, dann kann es sein, dass nicht jeder und Milliarden von Menschen Bitcoin benutzen, dann werden die Gebühren so hoch sein, dass nicht jeder seinen eigenen Channel haben kann.
Ja, und Lightning.
Auf Lightning. Ja. Und dann werden es wahrscheinlich ein paar oder einige große Nodes sein, die direkte Kanäle miteinander haben und über die das meiste laufen wird. Aber ja, also es entwickelt sich, diese Layering-Geschichten werden sich sicher noch weiterentwickeln. Was diese Apple Pay-Funktion angeht, ich glaube, das sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange.
Das heißt, wir hätten dann eigentlich auf der Base Layer, das ist dann quasi, ich vergleiche die Base Layer eigentlich immer mit physischem Gold tatsächlich. Mhm. Das ist für mich eine Bitcoin-Transaktion ist so der Ersatz für den Transport von physischem Gold von New York nach Paris oder von Paris nach London. Während Lightning für mich eigentlich, ich nenne es immer die Kleingeldbörse ist, aber du kannst natürlich auch sagen, okay, eventuell ist Lightning nur das Clearing-Settlement für die Banken und dann gibt es dann noch andere Layers, die dann die Kleingeldlösung darstellen.
Also es kann, gerade wenn man über Dinge wie eCash sich Gedanken macht, also das eCash zum Beispiel wäre ideal für diese Apple Pay-Transaktionen, wo man wirklich von Device zu Device ohne irgendwelche Mittelsmänner Werte übertragen kann, mit besserer Privacy. Und deswegen glaube ich, dass wir noch viel Entwicklung sehen werden in diesem Microtransaction und diesem Payment-Segment.
Das ist wahnsinnig wichtig, weil jetzt reden wir darüber, wie Bitcoin quasi in Schichten skaliert, oder? Okay, das heißt, wir haben die Basis-Chain, das ist das mit den UTXOs, das wir jetzt am Anfang kurz angesprochen haben. Dann haben wir Lightning, wo du Channels aufbaust und dann versuchst du Wege zu finden zwischen den Channels, um so rumzuschicken. Und dann hast du jetzt eCash angesprochen. Das ist etwas, das immer wieder auftaucht, so am Rande der Experience. Aber ich habe jetzt mich mit dem weder intensiv beschäftigt, noch hatte ich jemals einen Gast, der sich damit auskennt. Ich weiß aber aus deinen Unterlagen, dass du auch zu dem Bereich bereits Design gemacht hast. Was ist denn das?
eCash ist nicht Bitcoin. Also es ist ein Bearer-Token und ist auch nicht Account-basiert. Also bei Lightning-Transaktionen gibt es normale Transaktionen, die man verfolgen kann. Also der den Node betreibt, den Lightning-Node sieht, wo es durchgeht. Und eCash funktioniert anders. Das ist so wie wirklich wie physisches Cash. Und ist, glaube ich, aus den 80ern ursprünglich. David Chaum hat das erfunden. Und war damals auf Banking Rails, wurde das implementiert. Aber es funktioniert ganz anders. Also wie das funktioniert, ist, jemand hat einen Lightning Node und da sind Reserven drin oder da ist Bitcoin drin auf dem Node. Und er quasi als Bank gibt diese Tokens aus. Und die können für das underlying Bitcoin redeemed werden. Aber es gibt diese Tokens sind unique. Und die kann ich dir geben. Ich kann die auch physisch, ich kann dir per SMS schicken. Ich kann sie dir auf jeden Kanal, der Daten transferieren kann, kann ich dir die schicken. Und du kannst sie dann einlösen, ohne dass die Bank weiß, wie das zustande gekommen ist.
Also quasi Banknoten. Digitale Banknoten.
Digitale Banknoten.
Nicht zu verwechseln mit digitalen Staatsnoten. Also oder Zentralbanknoten. Banknoten sind tatsächlich, das Wort Banknoten kommt daher, dass die Bank selbst Geld druckt.
Genau.
Das durch irgendeine Form von Deckung garantiert wird. Und bei eCash muss es aber nicht Bitcoin sein, oder doch?
In unserem Zusammenhang ist das Underlying Asset Bitcoin, könnte aber auch, und das war die ursprüngliche Idee bei David Chaum, der hat auch eine Firma damals gegründet gehabt.
Ich kann mich erinnern, ja. Ich war nicht damals dabei, aber ich weiß davon.
Und damals war die Idee, dass das Underlying Asset der Dollar ist. Oder quasi das Banking System. Und die Idee eigentlich war, die Privatsphäre zu erhöhen und auch die Transaktion zu beschleunigen. Und jetzt, wo wir Bitcoin haben, kommt dieses Konzept wieder neu auf, weil Privacy in Bitcoin schon ein Problem ist im Moment noch.
Auch im Lightning-Netzwerk?
Im Moment noch weniger, aber auch da können sich, sagen wir mal, staatliche Akteure schön dazwischen schalten oder die großen Nodes kontrollieren, weil über die geht immer noch vieles. Also bei eCash kann man dann keine Transaktion nachvollziehen. Und das ist halt das Schöne daran. Aber ist custodial, muss man klar sagen, weil die Bank gibt den Token aus. Das heißt, die Bank kann dich rugpullen. Also die kann alle Nutzer die diese Tokens haben, von dieser Mint, sagt man, also eine Münze, eine Prägung, eine Bank.
Sorry, ist das dasselbe wie Fedimint?
Fedimint ist eine der Implementationen von eCash. Also Fedimint ist das eine Protokoll und Cashew ist das zweite. Und der Unterschied zwischen den beiden ist, die funktionieren beide gleich, die Technologie ist dieselbe. Aber bei Fedimint ist es so, du hast eine Federation im Hintergrund, also ein Multisig-Verein, der die Keys verwaltet zum Bitcoin-Wallet. Und bei Cashew ist es so, du hast eine Partei.
Also Fedimint ist quasi der Versuch, diese Zentralisierung, auch diesen Rugpull zu verhindern.
Ja, also zu einem gewissen Teil. Also die Idee bei Fedimint ist, dass Communities, wie zum Beispiel Dörfer in Afrika, die funktionieren auf der Community-Basis, aber können natürlich nicht alle On-Chain-Bitcoin haben. verstehen sie auch zum Teil nicht, haben auch keine, die technische Infrastruktur zum Teil nicht. Und die Idee da ist eigentlich, dass man dass eine Community oder eine Gemeinschaft dieses für sich selbst eine Zahlungsinfrastruktur hat, die auf Bitcoin basiert, die eben ohne Gebühren funktionieren kann, die private ist. Aber du hast halt, das ist dann nicht fully non-custodial, sondern man geht dann in dem Spektrum etwas weiter zu custodial über.
Okay, jetzt bitte nicht triggern lassen. Also sozusagen, wir haben ja Bitcoin auf der Base-Chain. Wir sind die Generation, die mit dem noch aufgewachsen ist quasi. Und dann haben wir noch Bitcoin im Lightning-Netzwerk. Ich bin auch immer schon der Meinung, oder ist für mich logisch, dass quasi, wenn das Geldsystem auf Bitcoin skaliert, dass dann natürlich auch Custodians eine Rolle spielen werden. Wir sehen das jetzt auch bei ETFs beispielsweise. Aber was heißt das jetzt? Also wo stehen wir da jetzt mit diesem E-Cash? Ist das jetzt ein theoretisches Konzept oder wird das jetzt schon angewendet? Und vor allem, was heißt das dann? Was habe ich dann in meiner Wallet? Sind das dann Sats? Oder sind das dann irgendwelche Euro-Werte oder was ist da drinnen?
Praktisch sind das Sats. Kann ich dir nachher schicken?
Ich glaube, ich habe das sogar schon mal. Grüße gehen raus an Jeff Gallas in Berlin. Er hat mir das mal geschickt, ja.
Und also denominiert wird es in Sats, aber es könnte könnte egal was sein. Aber als Transmissionsmechanismus wird eben das Lightning-Netzwerk benutzt. Also ich kann, wenn ich eCash auf meinem Handy habe und du hast Phoenix Wallet, zum Beispiel ein Lightning Wallet, ich kann dir Sats schicken von meinem eCash Wallet auf dein Lightning Wallet.
Und wie kommen die raus aus quasi dieser geschlossenen Welt, dieser Bank, sage ich jetzt mal?
Sobald ich eine Lightning-Invoice bezahle oder jemand Lightning schicken will, die Bank burnt diesen Token und schickt ihn raus.
Und wer ist die Bank? Ist die Bank jetzt eine richtige Bank oder ist das jetzt ein
Ding? Das kann egal wer sein.
Ding.
Ich kann meine eigene Bank aufbauen, meine eigene Mint für meine Familie zum Beispiel. Weil ich sage, okay, ich will, dass die, ich betreibe, Voraussetzung ist ein Lightning-Node.
Okay.
Und ich kann sagen, ich habe diese Mint hier, diese Bank, da tue ich 0,1 Bitcoin rein und entsprechend werden Token gemintet und dann kann ich meiner Family diese Tokens schicken und die können das im Verbund mit Lightning, egal wem, schicken.
Aber unter absolut Einhaltung von jeglicher oder höchster Privatsphäre.
Ja. Wie das technisch funktioniert, vereinfacht ist, ich schicke dir den Token, aber es ist nicht, ich gebe dir nicht den Token, du kriegst nicht den Token, den ich dir gebe, sondern du nimmst den Token, zeigst ihn der Bank, die Bank burnt den Originalen und gibt dir einen neuen aus. Und das heißt, ich weiß nicht,
wenn
was
du rein und raus gehst. Wenn du rein und raus gehst. Oder
in der Transaktion.
Es gibt immer einen neuen aus.
Ja, es gibt immer einen neuen aus.
Das heißt, es gibt nichts nachzuverfolgen, weil alles ist completely fungible, dadurch, dass es permanent zerstört und neu hergestellt wird.
Genau.
Ja, das ist natürlich in einer Stelle, also wenn ich jetzt vorstelle, heute Abend sitze ich in einer normie Diskussion darüber, warum Bitcoin jetzt da so teuer ist und ich erkläre ihnen dann, ja, wir machen dann E-Cash und dann, also Bitcoin ist nicht auswertbar, aber wir machen mit E-Cash, dann burnen wir und stellen neu her und Ding. Also da sind wir schon, das ist schon Avantgarde-Shit, was wir hier besprechen.
Ja, das ist schon, es ist auch sehr experimentell im Moment noch. Also es gibt zum Beispiel VPNs, war in Riga, am Baltic Honey Badger, gibt es VPNs, die eben eCash benutzen anstatt Bitcoin, um die Privatsphäre besser schützen zu können. Aber das ist für 0,01% wahrscheinlich der Bevölkerung relevant.
Aber es zeigt, aber wohin die Reise gehen könnte. Es zeigt wie innovativ dieser Sektor ist. Ich meine, du musst dir vorstellen, die einzige Innovation, die im Fiat-System stattfindet, ist, dass die großen Ökonomen jetzt darüber diskutieren, ob man nicht einfach die Inflationslevel von 2% auf 4% anhebt und dann ist wieder alles gut. So. Ja? Also das ist quasi, wie soll ich sagen, nicht sehr intellektuell challenging.
Ja, es ist auch, was mich an dem Bereich so, was ich so spannend finde, ist, dass es ist sehr schwer zu erklären, jemandem, der davon keine Ahnung hat, aber eigentlich das Ziel müsste sein, genau diese Avantgarde-Funktionalitäten einfach native einzubauen in die Apps, in die Produkte, die wir benutzen, ohne dass man zu viel darüber nachdenken muss. Also, oder dass der normale Benutzer darüber nachdenken muss. Der muss nicht, das Ziel muss, kann ja nicht sein, dass ich mir jetzt überlegen, dass ich wissen muss, wie genau dieser E-Cash-Mechanismus zu funktionieren hat. Ich muss einfach, ich will eine Lösung haben, wo der Empfänger nicht dann meine folgenden Transaktionen nachvollziehen kann. Ja. Ich will Privatsphäre haben. Das, ja. Das ist das Einzige, was, also idealerweise benutze ich die Wallet genauso wie ein Lightning Wallet, wie ein Revolut. Und der Rest ist unter der Oberfläche.
Aber beschäftigst du dich mit diesem Thema deswegen, weil du als Designer jetzt schon darüber nachdenkst, was eigentlich dann das ist, was im Alltag aufschlägt?
Also mich interessiert es erstens, wie würde ich das in eine App einbauen? Oder wie müsste die App funktionieren? Und das Zweite ist, bei Bitcoin gibt es halt schon diese Restriktionen, um die man nicht herumkommt. Also eine Challenge ist die Finalität der Transaktion. Also bei der Bank kann ich sagen, okay, reverse die Transaktion. Bei Bitcoin kann ich das nicht unbedingt. Und deswegen muss ich dann den Benutzern auch vielleicht ein bisschen eine höhere Schwelle einbauen in die App, damit sie nicht einfach aus Versehen jemanden einfach Geld wegschicken. Oder wie präsentiere ich welche Informationen? Und von dem her, der Design Space da ist einfach immer noch sehr, sehr groß. Und speziell in diesem, sagen wir mal, in diesen kleineren Transaktionen oder diesen alltäglicheren Dingen, weil das sind die Funktionen, die Leute schlussendlich jeden Tag benutzen werden. Die werden wahrscheinlich nicht jeden Tag ihre Bitbox oder ihren Tresor rausholen, um Gold zu verschieben, sondern das meiste wird wahrscheinlich auf dem Handy passieren.
Genau, und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, auf diesem Level von Tresor und Bitbox Gold zu verschieben, das ist ja auch eine Innovation und das ist ja auch mindblowing, dass das heute für Einzelpersonen möglich ist. Ja. Das bedeutet, dass das sichert für mich dann Bitcoin auf dieser Base Layer viel breiter ab, als es bei Gold möglich war. Ich habe schon ein paar Mal zitiert, aber es gab von Keynes schon aus den 30er Jahren, Keynes hat immer so geschlagen und teilweise auch zu Recht natürlich, aber er hat schon viele Dinge auch gut erkannt und er hat zum Beispiel erkannt in den 30er Jahren, dass das Gold in Wahrheit nur noch eine Idee ist, dass es quasi nur noch als Meme eigentlich gehandelt wird, weil es eben längst verschwunden ist in die Keller der Banken und der Notenbanken und die Menschen gar keinen Bezug mehr dazu haben, außer der, den sie in ihrem Kopf abstrakt herstellen. Mhm. Und das sehe ich eben bei Bitcoin ein bisschen anders, weil eben schon die Möglichkeit da ist, dass ich auch mit der Mainchain noch interagiere, aber eben nicht, und das ist das, was mental so schwierig ist, nicht unbedingt in diesen alltäglichen Dingen. Was du jetzt beschreibst hier, ist für mich die neueste Schicht auf Bitcoin, die dann wirklich in den Alltag eigentlich eindringt und wo jetzt bereits technische Lösungen gemacht werden, die dann auch konkurrieren mit vielleicht, sage ich einmal, einer ganz normalen Bank, die einfach ganz normal Bitcoin hält, auf einem Bitcoin-Konto und dann mir über Apple Pay die Möglichkeit gibt, das einfach von dort abzubuchen, weil ja, das ist ja im Grunde auch nichts anderes als eine Bitcoin-Zahlungs-, aber halt ohne diese digitale Cash-Anonymität natürlich.
Ja, ja, also das, ich glaube, gerade der Verbund Lightning, Noster, eCash, das sind Technologien, die in den nächsten 2-3 Jahren, da wird es riesige Fortschritte geben wahrscheinlich. Und aber trotzdem spannend, die Base Chain ist natürlich immer noch spannend, vor allem wenn man sich dann überlegt, ja, also du hast Kinder, ich habe Kinder, was passiert, wenn ich jetzt den Löffel abgebe? Wie sichere ich das ab, dass Leute, die nicht so tief in dem, oder meine Familie, meine Frau, die sagt immer, lass mich damit in Ruhe. Aber die müssen ja das trotzdem noch irgendwie da rankommen. Was gibt es für Möglichkeiten mit Multisig, mit Timelocks, also Zeitschlössern, Schlössen? Was gibt es da für Möglichkeiten und wie müssen die Apps und Produkte gebaut sein oder designt sein, die Prozesse designt sein, um das möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, weil im Moment gibt es immer noch viele Leute, die On-Chain haben. Und vor allem für diese Beträge willst du genau diese Fallback-Backup-Lösung richtig haben.
In erster Linie gibt es mal Leute, die gar keinen Bezug zu Bitcoin haben. Das ist mal die große Masse der Menschen.
Das habe ich auch gehört, ja, dass es diese Leute geben soll.
Es wird immer schwieriger auch für mich, zwischen den Welten hin und her zu gehen, weil wegen dem Beispiel, das ich jetzt gerade genannt habe, ja, während wir hier darüber reden, welche Optionen mit diesem E-Cash, das für mich bis jetzt vor diesem Gespräch auch nur eine Chimäre war, aufsehen, wird in der normen Welt absolut, also die Clown-Kostüme sind ausverkauft. Ja? Weil du kannst doch nicht ernsthaft dich hinsetzen und sagen, na, wir haben uns das jetzt überlegt, also die 2% Inflationsziel, das war gut, jetzt machen wir 4% so. Ja, das ist ja, ich meine, ja, natürlich kann, aber das wird auch noch gefeiert als irgendwie wissenschaftlich wertvoll. So. Also, naja, weißt du was? Der Punkt ist der, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass die meisten, die uns jetzt zuhören werden, haben natürlich Bitcoin für sich schon entdeckt. Und wenn du einmal Bitcoin hast, dann ist es wahnsinnig, dann ist es viel leichter, quasi die Risse in der Normi-Welt zu sehen. Wenn du Bitcoin aber nicht akzeptiert hast, ja, dann hast du keinen Bezugspunkt. Du hast keinen du kannst die Risse nicht sehen, weil dir fehlt quasi der Horizont. Ja? Wie bist du bei Bitcoin gelandet?
Über Shitcoins.
Ja, Klassiker. Was war deine Lieblings-Shitcoin?
Boah, damals, das war 2017.
Ja. Warte, lass mich raten. EOS.
Nee.
Okay. Ripple.
Teilweise.
Haha, ja, Ripple hat jeder gehabt, ja. Tezos.
Nee.
Tezos ist was für Shitcoin-Konnoisseure, du. Ja, das sind nämlich EOS und Tezos sind die beiden, die auch noch in ihren Foundations die Bitcoin halten, die sie damals eingenommen haben mit den ICOs, die sie nie verkauft haben. Ja. Warst du dabei bei NEOS, N-Shares?
Nein.
Nein, kannst du auch nicht. Der Chinese Ethereum. Du, hörst du nicht erinnern? Chinese Ethereum. Es gab auch South Korean Ethereum. Und mein absolutes Favorite war Dental Coin. Das war die Blockchain für Zahnärzte. Kein Scherz. Okay, also sag.
Cardano war das.
Das gab es doch 2017 noch gar nicht, oder?
Gab's das schon? Doch, okay. Glaub schon. Und IOTA gab es, glaube ich, zu der
IOTA,
Zeit.
IOTA, natürlich.
Aber wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich, ich war ursprünglich Projektleiter bei Swisscom, Schweizer Telekom-Anbieter. War ich 6 Jahre lang, habe da ins Design-Team dann gewechselt und dann nach 3 Jahren habe ich gesagt, okay, Corporate reicht jetzt. Und ein Freund von mir hat in einer Firma gearbeitet, die Software hatte für die Verwaltung von Immobilienportfolios. Dummerweise auch noch im Crypto Valley, also Zug, Bar in dieser.
Wir verurteilen ja niemanden. Wir wollen ja eigentlich nur zeigen, dass wir selbst viel mit Shitcoins zu tun haben.
Genau, und damals hatte ich, also ich hatte keine, ich habe von Bitcoin noch nie eigentlich was gehört gehabt und habe gesagt, ja, wir haben da hier diese Software, das ist Hauptbusiness, da werden irgendwie Vermögen bis 2-3 Milliarden Franken verwaltet. Hat man doch schnell in der Schweiz für Immobilienvermögen in dem. Und daneben bauen wir jetzt eine digitale DNA von diesen Immobilien auf. Also ein Digital Twin, und der hat dann sein eigenes Wallet und Pipapo. Und dann machen wir auch ein ICO. Und also eigentlich, als ich in den Space reinkam, war so Bitcoin, ja, gab es auch, aber war vieles andere da. Und also mir hat einfach diese Phase hat irgendwie ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr hat das irgendwie gedauert. Und dann bin ich dann schlussendlich bei Bitcoin hängen geblieben, weil der Rest, auch die Leute, die da waren in dem Crypto Valley, die haben, mit denen habe ich, das sind nicht so mein Typ Leute.
Und ist mir auch letztens eingefallen. Ich meine, einer der Gründe, warum ich Shitcoins ablehne, ist genau der. Und das sollte man auch mal beim Namen nennen.
Ja, ja, also das,
die Leute, die da rumhüpfen, und vor allem, das hat mich auch damals wahnsinnig abgeturnt von dem ganzen Space. Also mich hat es wirklich Jahre gekostet eigentlich auch an Bitcoin, weil auch das so 16, 17 war auch für das, was heute die Bitcoin-Maxis und teilweise auch die Bitcoin-OGs sind, die war sich damals auch nicht 1000%ig sicher, ob da nicht doch noch was Cooles kommt, weißt du? Die wollten da auch irgendwie ihre Füße nass machen. Und es ist ja bis heute so, dass da in dem Crypto-Space einfach auch sehr viele schwindelige Typen rumlaufen, mit denen ich einfach nichts zu tun haben möchte.
Ja. Ja. Es war damals wahrscheinlich auch zu viel auf einmal für mich. Und eben diese Erfahrung hat man nicht, weil jetzt weißt du, okay, was haben alle diese Projekte 7 Jahre später, was haben die gebracht eigentlich? Nix. Also ist nichts wirklich.
Gar nicht.
Nicht wirklich was gekommen. Und mir hat einfach diese großgekotzte Art, das hat mich irgendwie abgeturnt auch. Und dann habe ich irgendwie ein paar Jahre lang, dann habe ich bei Swisscom Blockchain, das war eine Tochterunternehmen von Swisscom damals, das war eigentlich eine Agentur für Blockchain-Applikationen, und das hat mir dann komplett den Rest gegeben, weil da hast du dann Kunden so wie Gazprom irgendwelche Projekte gemacht, da habe ich einfach UI-Prototyping gemacht und Design. Nach 4 Monaten habe ich gekündigt, weil das war dann noch schlimmer. Diese ganzen, die Gründer waren von den Big Four, so Blender eigentlich. Und dann habe ich 3 Jahre lang auch eigentlich nicht mehr wirklich, oder 2 Jahre, mich nicht mehr wirklich mit dem Thema beschäftigt, bis ich dann wieder langsam zurückgekommen bin. Das war dann so 2019 war das. Und da ab seit da Bitcoin only und habe meine Ruhe, mich ruhig ins Rabbit Hole hineinbegeben. Und dann hat das so viel Bandbreite eingenommen, dass ich gesagt habe, ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für die Arbeit.
Ja.
Es geht nicht, die belästigen mich mit ihrer Arbeit hier. Mainframe diese Software zu designen, und dann so war das dann ein gradueller Move, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt will ich voll in das Thema rein. Design in Bitcoin ist, also UX in Bitcoin ist schwierig und ist müsste eigentlich viel besser funktionieren. Yeah. Und ja, so habe ich mich dann beworben für einen Grant. Und so bin ich dann fulltime reingekommen. Das ist jetzt 1,5 Jahre her.
Und was heißt fulltime? Was heißt, woran arbeitest du jetzt?
Jetzt arbeite ich Teilzeit an der Bitcoin Core App, also wirklich die OG-App, die jetzt auch schon genug alt ist. Mhm. Also Bitcoin Core ist ja, du hast die Codebase, und dann gibt es ein UI darüber oder eine Applikation darüber. Das ist die Bitcoin Core App.
Das ist jetzt keine App, die ich mir im Apple App Store runterlade, oder?
Die kannst du dir auf bitcoin.org runterladen. Das ist die offizielle Bitcoin-App, die kannst du dir runterladen.
Okay.
Auf dem Desktop.
Auf dem Desktop, das wollte ich wissen. Ja.
Genau. Gibt keine mobile Version, und die Applikation hat auch wesentlich weniger Funktionen, als der Code eigentlich könnte. Und wir arbeiten jetzt daran, es ist ein kleines Team aus Entwicklern und Designern, die das auch ein bisschen veraltete Technologie ist, das auf eine neuen Technologie zu migrieren und in diesem Zug ein Redesign zu machen und diese ganzen Wallet-Funktionalitäten zum Beispiel zu bringen. Im Moment kann man, glaube ich, nicht mal Hardware-Wallet mit der App benutzen.
Aber ist das Absicht? Einfach. Also ist es so, dass man quasi mit dieser App auch gar nicht so viele Funktionen einbauen möchte, um jetzt nicht irgendwie das zu overloaden und auch nicht so viele, die wird sowieso nicht von quasi den der Masse verwendet.
Ja, es gibt mehrere Lager. Die einen sagen, ja, wir brauchen gar keine App. Der Code reicht eigentlich. Ja. Und dann gibt es aber die sagen, ja, warum nicht? Also wenn es eine gute, sagen wir mal, Default-App gäbe, also nicht, dass man jetzt sagt, okay, das ist die App, man kann jede benutzen. Aber wenn es einen guten Default gibt, dann ist das nur von Vorteil, weil die anderen wirklich capable Applikationen wie Sparrow Wallet oder Electrum, die sind auch nicht unbedingt benutzerfreundlich oder man muss sich schon reinfuchsen. Und wenn es da eine dritte Alternative gibt, dann ist es, glaube ich, nur vom Vorteil.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only-Edition, minimalistische USB-C-Hardware-Wallet, Open-Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Mark Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Und das heißt, du arbeitest auch daran, andere Apps benutzerfreundlicher zu machen?
Ja.
Zum Beispiel?
Im Moment arbeite ich mit ein paar Jungs von Frost, heißt es. Das Projekt, das ist eigentlich eine Multisig Wallet, die nicht auf Basis von mehreren Keys basiert, sondern von einem zusammengesetzten Key. Also auch experimentell. Es geht vielleicht ein bisschen zu weit technisch schon.
Ja, das ist der Grund, warum ich so selten technische Folgen mache, weil mein Hirn kommt nicht mit. Weißt du, du kannst mir alles erzählen über die Wirtschaftsgeschichte des 17. Jahrhunderts, aber da steige ich einfach aus. Ja.
Es gibt verschiedene Projekte, die man halt einfach im Open-Source-Bereich unterstützen kann als Designer. Und ja.
Aber du arbeitest jetzt... Du bist in Prag, oder? Ja. Arbeitest du auch mit Trezor und Satoshi Labs?
Habe ich. In der neue TS5, Trezor Safe 5, der jetzt rausgekommen ist, da habe ich das UI von der Firmware designt. Und also nicht alleine, weil das war schon recht viel Arbeit. Genau, das habe ich gemacht. Okay. Mache auch im Fiat-Job nebenbei noch. Weil im Moment Halbzeit kann man nicht davon leben.
Ja. Aber UI von der Firmware heißt was? Heißt das, was auf dem Gerät zu sehen ist, hast du designed?
Ja. Und auch die Abfolge der Screens. Ja. Mittlerweile ist auch haptisches Feedback da drin. Ja. Ergonomie zum Teil, zum Beispiel, ist bei solchen Geräten ist ist wichtig, es gibt ja extrem viele Formfaktoren. Also die Entscheidung zum Beispiel, ob man ein Touch-Display hat oder eine normale Tastatur oder eben das Touch-Display von der Seite wie bei der Bitbox. Das sind alles so Produktentscheidungen, die dann Implikationen haben auf das, wie der Endnutzer interagiert. Und im Rahmen von dem Projekt muss man natürlich auch sagen, okay, was zeigt mir die Desktop-App an? Wie vergleiche ich zum Beispiel eine Adresse? Wie sieht das visuell aus? Und wie ist die Abfolge der Screens, die ich durchlaufe? Und diese Orchestrierung. Und da muss man Benutzertests machen. Mhm. Machst einen Prototyp, die Leute gehen da durch und sagen, ich check das nicht. Das ist immer so ein guter Reality-Check für.
Kann ich überhaupt einen ernsthaften Benutzertest machen mit einer Bitcoin-Wallet, wenn nicht das Geld der Menschen, die sie nutzen, sozusagen on the line ist?
Ist oder die Frage, du kannst das simulieren bis zu einem gewissen Grad, aber natürlich für die real Ding kannst du das nicht machen.
Also, kannst du nicht machen.
Es kommt auch immer auf den Zeitpunkt an, und auf das Erkenntnisinteresse, das man hat. Am Anfang habe ich nur irgendwelche Design-Mockups und da geht es zum Beispiel darum, ob die Leute die Informationen verstehen, die da drauf sind oder wissen, was sie jetzt als nächstes machen müssen oder wieso jetzt diese Fehlermeldung kommt. Und dann kann man sagen wir mal, Fidelity oder in der Granularität natürlich viel weiter gehen, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir sind sicher genug, dass wir mal einen technischen Prototyp bauen. Und dann kann man zum Beispiel mit Testnet-Bitcoins testen. Aber für das muss dann schon die Firmware entwickelt sein. Also da muss das Ding funktionieren oder mindestens die Funktionalität, die ich testen will, die muss dann funktionieren und dann kommt man immer mehr an das reale Ding ran mit den Tests. Aber wenn halt wirklich, auch bei Testnet,
aber real ist,
weißt du immer noch, dass es nicht reales Geld ist.
Real ist es erst dann, wenn ich meine Ersparnisse herum verschiebe. Ne? Dann wird es real.
Genau. Und also das ist das eine. Das zweite ist, im Bitcoin-Bereich will ja auch nicht, also nur schon aus Privatsphäregründen ist es schwierig, an Leute wirklich ranzukommen, die bereit sind, solche wirklichen Tests zu machen. Weil es will ja auch niemand, dass du zuschaust, wie eine Transaktion aus seinem Wallet macht, weil es bedeutet, dass du siehst, wie viel Geld er hat wahrscheinlich.
Natürlich.
Also das Testing-Setup da ist wesentlich schwieriger.
Wie bist du in Prag gelandet? Bist du der Liebe wegen nach Prag oder hast du selbst tschechische Wurzeln?
Beides.
Ah, sehr schön.
Also ich bin halb Schweizer, halb Tscheche. Mein Vater ist 68 oder Ende 68 geflohen aus der Tschechoslowakei damals.
Nach dem Prager Frühling?
Nach dem Prager Frühling. Und ich bin jetzt wieder zurückgegangen, weil ich habe, natürlich hat er immer seine ganze Familie, ganzen Freunde gehabt in Tschechien. Ab dem Jahr 82, 83 konnten wir reisen wieder, weil er dann Schweizer Staatsbürgerschaft gekriegt hat. Das heißt, noch während dem Kommunismus konnten wir über die Grenze. Und
das ist spannend. Dein Vater ist geflohen, weil er quasi beim Prager Frühling auf der Seite der Aufständischen war.
Ja, oder einfach nur schon auf der Seite derer, die nicht bleiben wollten.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob er bei in welchen Demonstrationen dabei war. Das bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber er hat quasi die Gelegenheit wahrgenommen oder beziehungsweise hat gewusst, okay, nach dem Niederschlag des Prager Frühlings durch die Russen ist das jetzt nicht unbedingt eine Zeit, in der ich, wenn ich die Chance habe, wegzukommen, weil das ist ja, also das sagt man so leicht, aber die Vorstellung, einfach sein ganzes Leben hinter sich zu lassen, nicht wissend, wann man wieder zurückkehren kann, ist natürlich unglaublich. Und mit dem Schweizer Pass ging es aber dann ab den 80er Jahren einfach hin und her zu fahren. Da konnten sie dann nichts machen.
Konnten sie nichts machen, weil er auch das Soweit ich weiß, hat er die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft quasi renounced.
Ja, gecancelt.
Gecancelt. Und er hat eigentlich damals Asyl bekommen, weil er einen Brief gekriegt hat in die Schweiz, wo ihm wegen, glaube ich, Landesverrat ein Jahr Straflage angedroht wurde. Und auf dieser Basis hat er dann hat er Asyl bekommen.
Die tschechischen Behörden haben ihm einen Brief geschrieben in die Schweiz, dass wenn er zurückkommt, dass er ein Jahr lang ins Straflager muss.
Ja, und war natürlich auch sehr unangenehm für seine Eltern, natürlich.
Ja, scheiße.
Hat er auch einen Bruder gehabt, der ist auch dann geflohen. Über Österreich übrigens nach Australien. Und ja, meine Mutter kennengelernt, geheiratet, eingebürgert worden. Und ab dann durften wir reisen.
Moment, ich muss kurz fragen. War das damals so? Weil es war ja schon so, dass das quasi, du hattest in den sowjetisch besetzten Staaten in Osteuropa, hattest du immer Dissidenten. Du hattest immer eine Schicht von Menschen, die dagegen waren. Und es war damals auch relativ klar zu sagen, naja, Moment, wir sind Tschechen, wir sind Slowaken, wir sind Polen, wir sind Rumänen, wir sind hier besetzt, aber wir sind, eigentlich wollen wir das nicht so. Hat dein Vater diesen Brief bekommen, weil das einfach durchgeknallte kommunistische Bürokraten waren, die solche Briefe verschickt haben? Oder haben die gewusst, dass ihre Landsleute im Ausland für den Asylantrag solche Briefe brauchen?
Das weiß ich nicht.
Das würde mich interessieren. Aber gut, das ist nicht festzustellen.
Kann ich ihn fragen?
Ja, weil es klingt ein bisschen so, weil natürlich, wenn ich dir einen Brief schreibe, dass du ins Straflager kommst, dann wirst du nicht zurückkommen und dich zum Straflager melden, oder? Aber gleichzeitig bekommst du damit dann, wie du gerade gesagt hast, den Asyl. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt vielleicht nicht auswandern, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt dagegen, dann das ist so plausible deniability, ja, Genosse. Ich habe ihm nur den Brief geschrieben, ja, so auf die Tour. Deswegen, das denke ich mir ein bisschen. Ja. Weil es gibt ja irgendwo, gibt es ja diese Verbindung zwischen nicht nur Osteuropa und der sowjetischen Besetzung, sondern gerade diesen Aufständen 1956 in Ungarn. Mhm. Wo steht die Sadrusche Statue? Die Sadrusche Statue steht in Budapest. Okay. Ja? Jetzt gibt es auch eine in der Schweiz. Und wo ist eine große Cypherpunk-Historie? In Prag. Nicht nur erst seit gestern, ja, mit 1968. Ich sehe da schon eine Verbindung, auch wenn sie herzustellen vielleicht nicht ganz einfach ist.
Ja, es gab natürlich schon verschiedene Strömungen, die, was ja quasi ziviler Ungehorsam war, ja, sehr, sehr verbreitet oder groß oder eigentlich das Einzige, was man machen konnte, so wie eine Parallelschiene zu fahren. Und das ist halt schon noch, das merkt man noch, ja. Also mein Vater hat immer gesagt, wer nicht den Staat bestiehlt, bestiehlt die Familie. Und das ist halt.
Das ja, siehst du, noch, das klingt nach einem Bitcoiner, oder?
Ja, ist er auch. Die Kurve hat er gekriegt. Das hat er auch relativ gut verstanden. Dann hat er gesagt, ich verstehe die Technologie nicht, aber ich habe irgendwie Gold, Sachwerte. Und wollte auch keine ETFs oder sowas haben, sondern er will quasi die physische Kontrolle über Dinge haben. Und das ist schon, da war es halt relativ, relativ einfach. Die Hürde war eher Bitcoin an sich. Und auch das wahrscheinlich, sagt er, ja, die Söhne finden das gut, dann machen wir das mal mit.
Ja, wie gesagt, also ich glaube halt, du musst es irgendwo in dir schon mitbringen. Aber wie ist das jetzt heute in Prag? Du hast ja Persepolis, heißt es, glaube ich, oder? Oder habe ich das falsch ausgedrückt? Nicht Persepolis, wie heißt das?
Paralelnipolis.
Ja, sorry, das ist jetzt peinlich. Und dann hast du Satoshi Labs und du hast die Bitcoin-Prag-Konferenz. Also es gibt dort eine große Szene.
Brains,
sorry dafür, ja. Da werden sich Leute lustig machen, wenn man Persepolis ist. Ist mir egal, ja. ich hatte das irgendwie so im Kopf. Und wie ist das heute? Also gib mir uns einmal einen Lagebericht aus der Tschechischen Republik.
Also schon mittlerweile kann man gut mit Bitcoin auch in Restaurants zahlen. Halt leider vermittelt über QR-Codes und Payment-Prozessoren. Aber die Community ist da ziemlich groß. Also ich bin eigentlich in diese Szene eigentlich reingekommen, weil ich 2022 war ich auf einer lokalen Konferenz von denselben Organisatoren wie von Bitcoin BTC Prag.
So der Vorläufer quasi, ne?
Der Vorläufer, ja. Den gab es ein paar Jahre davor in Ostrava, also
wo sie herkommen. Das ist ganz oben rechts.
Oben rechts, dann. Fast schon Polen.
Ja.
Und war jetzt stark überflutet vor ein paar Monaten. Und es war meine erste Bitcoin-Konferenz. Bin ich einfach hingegangen, war nichts über Design, nichts über UX. Und wo ich gesagt habe, ja, aber User Experience in dem Bereich für Adoption ist es extrem wichtig. Dann habe ich einfach frech nachher gefragt, ja, wollt ihr nicht was über UX machen? Und hat gesagt, ja, machen wir, aber BTC Prag. Da hat er gleich mal die Latte ein bisschen höher gelegt. Aber wieso, dass ich das erzähle, ist, damals, das waren über 2000 Leute an dieser Konferenz. Mhm. Und das ist nur in tschechischer Sprache. Also die Community ist da sehr groß. Auch die 21 oder die 21 Community in Prag, das sind hunderte von Leuten. Gibt sehr viele Meetups. Also jede Woche kann man irgendwo in Tschechien auf ein Meetup gehen. Und General Bytes zum Beispiel, auch diese Bitcoin-ATMs machen, auch eine tschechische Firma. Und das Lustige ist, das ist alles ein Umkreis von ein paar Kilometern, auch innerhalb der Stadt, ist nicht an den Rändern der Stadt, sondern im Zentrum um eben Parallelnipolis herum. Und
das eigentliche Krypto-Valley ist in Prag.
Das Bitcoin-Valley
ist. Das Bitcoin-Valley, genau.
Und also jetzt wird darüber diskutiert. Ich glaube, diese Woche sollte im Parlament besprochen werden, dass man, weil im Moment zahlst du 15% Kapitalgewinnsteuer, wenn du Bitcoin verkaufst. Und egal, wie lange du es hältst. Und bei Aktien ist es so, wenn du 3 Jahre Aktien hältst, dann zahlst du nichts mehr.
Yeah.
Und jetzt soll das durchgesetzt werden, dass Bitcoin oder Kryptowährungen an sich den Aktien angeglichen werden. Das heißt, wenn du lange genug hältst, dann zahlst du keine Steuern, keine Kapitalgewinnsteuern mehr drauf.
Man sollte denn überhaupt keine zahlen. Du hältst ja Assets nur, um dich vor der Inflation zu schützen, und dann kannst du da noch auf den Inflationsschutz Steuern bezahlen, dass es einfach lächerlich ist. Und die Behauptung, es sei ein leistungsloses Einkommen, ist auch vollkommen lächerlich. Es ist das Gegenteil der Fall. Du hast ja schon was geleistet für das Geld, oder irgendwann hat irgendwer was geleistet für das Geld. Das wurde dann auch schon mal versteuert.
Ja.
Und dann, wenn ich es ausgebe, dann zahle ich eh noch Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Ja. Mhm. Eigentlich sollte man die Position, da sollte man nicht lange herumdaddeln. Die Position ist, Kapitalertragssteuern werden einfach komplett abgeschafft.
Ja.
Aber das ist meine Meinung. Ich werde da jetzt ein bisschen, ich lehne mich da jetzt ein bisschen mehr aus dem Fenster, weil in Österreich haben wir jetzt auch bei Bitcoin haben wir sie eingeführt. Bei Aktien hatten wir mal eine Haltefrist von einem Jahr.
Mhm.
Die wurde abgeschafft unter einer roten Regierung, und dann wurde unter einer schwarzen, also einer konservativen Regierung, wurde dann auch noch für Bitcoin die Haltefrist abgeschafft, für Gold aber nicht. Also Gold, Antiquitäten, Kunst, Oldtimer und so weiter, da habe ich diese Haltefrist, das heißt Spekulationsfrist, dass man quasi nicht innerhalb von einem Jahr kauft, verkauft, ja, lasse ich mir noch einreden, ist aber bei Bitcoin auch bescheuert, weil natürlich du Bitcoin das Geld verwenden solltest und einfach weg damit. Ja, ich weiß, dass ihr zuhört im Finanzministerium und in den Parteien, einfach weg damit.
Ja, in Tschechien, wenn das durchkommt, dann hast du auch einen jährlichen Freibetrag, egal wie lange du hältst, wären es dann, glaube ich, umgerechnet so 4.000 Euro pro Jahr.
Ja gut, das wäre ja schon mal ein Anfang.
Oder wo du eben dann sagen kannst, okay, Kaffee oder irgendwo Mittagessen zahlen mit Bitcoin ist dann kein Problem mehr, weil eigentlich müsstest du es jetzt alles aufschreiben und versteuern. Und das ist einfach, das ist mühsam. Ja, aber die Community ist groß. Also man hat auch genug Leute, die wirklich sich damit beschäftigen. Einen großen YouTube-Kanal eigentlich für so ein kleines Land.
Was ist der größte? Wie groß ist der größte YouTube-Kanal? Ich habe ihn auch kennengelernt. Wie heißt er?
Kitsom.
Ja, und ich war beim Dinner mit Michael Saylor in Prag letztes Jahr, und da war er dort, glaube ich. Wie groß ist sein Kanal?
100.000?
Ja.
95.000.
Und er ist Bitcoin-only?
Ja.
Das heißt so quasi der tschechische Blocktrainer?
Genau.
Ja, sehr gut. Ja. Gibt es Podcasts auch, so Laberbuden wie meine?
Falls du Josef Jetek kennst.
Ja, von Tracer, oder?
Ja, er hat auch mehrere Bücher geschrieben mittlerweile.
Ist das nicht der von Tresor?
Er macht die Tresor Academy.
Ah ja, okay, jetzt. Gut. Ja, ja. Ja, den kenne ich, ja. Der war auch beim selben Dinner, ja.
Ja, ja, das ist einer der bekanntesten Bitcoiner. Der hat auch seinen eigenen Podcast, wo er Leute eigentlich einlädt. Mhm. Und die sind dann meistens so knapp 2 Stunden. Aber geht's um den, der streamt eigentlich, macht einmal die Woche einen Stream und dann zweimal irgendwie eine, sagen wir mal, Zusammenfassung der Woche oder der Halbwoche. Aber so wie deine Labergeschichten gibt es nur den Josef, den ich kenne.
Ja, spannend, aber wie gesagt, wie viele Menschen sprechen Tschechisch?
Schwierig zu sagen, aber 10 Millionen ungefähr,
ja, also sind die,
oder ja, ist schon ein bisschen mehr vielleicht jetzt. Aber wie viele Leute schauen das wirklich? Ja, also sind ja immer dann dieselben wahrscheinlich, die da zuschauen. Aber dafür, dass der Markt eigentlich so klein ist, ist die Durchdringung schon ziemlich groß.
Ja, so wie der Florian Bruce gesagt hat, ich glaube, es war letztens in unserer letzten Folge, habe ich gemeint, wenn dieses Video jetzt 20.000, 25.000 Leute ansehen, ist auch eine Kleinstadt, sagt er. Ja, aber es ist immer dieselbe Kleinstadt. wir haben uns alle lieb in unserer Kleinstadt. Da kennt man sich wenigstens noch.
Ja, das ist eigentlich ein cooles Feature von der Community. Also ich habe es zum Beispiel noch nicht erlebt, dass mir jemand nicht geantwortet hat, auch auf Twitter, wenn ich irgendwie Leute angeschrieben habe, weil ich für etwas besser über Multisig was verstehen musste. Da habe ich einfach von Rob zum Beispiel von AnchorWatch habe ich einfach angeschrieben und gesagt, hey, wie funktioniert Miniscript und wie funktionieren diese Zeitschlösser wirklich und was muss ich wissen? Da habe ich mir zurückgeschrieben, hey, lass uns einen Call machen. Und die Leute sind sehr offen.
Ja, also die Kommunikation ist großartig in der Bitcoin-Community, auch weltweit. Du hast einfach diese soziale Vernetzung, also weil du einfach, du weißt, dass du da jemanden triffst, der im wahrsten Sinne des Wortes deine Werte teilt. Ja. Also wirklich, ohne jetzt irgendwie pseudosozial zu werden, sondern eben im Sinne von Werte, im Sinne von Geldwerte. Ist vielleicht die Gelegenheit jetzt zu sagen, Ich versuche auch jedem zu antworten, sowohl auf Twitter als auch auf E-Mails, aber wir nehmen das jetzt Ende 24 auf. Langsam bin ich echt überfordert. Also, weil jetzt geht's los, ja. Und als jemand, der da doch relativ weit vorne steht in der deutschsprachigen Welt, mit 10-mal größer ist er noch als die tschechische. Also ich freue mich natürlich wahnsinnig über jede Zuschrift, aber ich komme kaum nach mit dem Antworten. Ja. Also, aber es ist ja ein Positiv. Also wir wachsen.
Ja. Ja, das wird wahrscheinlich noch viel stärker wachsen jetzt. Also je mehr Mainstream es geht, desto. Ich frage mich dann, wie viele Leute dann wirklich so tief gehen und, sagen wir mal, regelmäßig dann schauen, neue Dinge schauen und sich quasi auf dem Laufenden halten. Oder wie viele Leute dann sagen, okay, ich ziehe mir jetzt mal die Basics rein, was ich wissen muss, und dann lasse ich es bleiben.
Wenig. die meisten stürzen sich ins Rabbit Hole und biegen ab in die Ärgsten. Warum? Weil du musst ja, wenn du Bitcoin als deinen Wert akzeptierst, egal wie, die meisten über Number Go Up Technology, ja. Das ordnet eigentlich dein gesamtes Weltbild neu.
Ja.
Und das ist nicht zu erledigt, mit oberflächlicher Recherche und damit hat sich's. So. Also das geht, wenn du wirklich nur investieren möchtest, fair enough, ja. Und ich glaube, dass das natürlich jetzt mit ETFs etc. auch einfacher möglich sein wird. Also es wird wahrscheinlich eine neue, vielleicht eine neue einfach Schicht von Leuten geben, aber die hatten wir. die gab es bis jetzt auch schon, die hatten das dann halt auf irgendeinem Shitcoin-Casino rumliegen und haben sich nicht mehr gekümmert, oder? Das ist, die gab es schon auch, ja. Aber als wir angefangen haben, war ja auch die Informationslage, glaube ich, deutlich schlechter. Für Anfänger, ja. In dem Sinne, dass sie nicht eben die Podcasts hatten und die grundlegenden Texte hatten. Als ich bin auch erst mit meinem dritten Anlauf bei Bitcoin dann wirklich gelandet, aber dann hatte ich What Bitcoin Did und Gigis Texte, die mich unglaublich fasziniert haben und auch die 21 Jungs und natürlich den Blog-Trainer etc., die dann zu dem Zeitpunkt schon das auch auf Deutsch gemacht haben, wobei ich immer noch viel auf Englisch konsumiere, was man auch merkt, weil mir die deutschen Worte da nicht einfallen. Aber dafür mache ich das ja auch. Ja. Und ich weiß aber auch, dass natürlich, wenn du so einen Podcast wie unseren hier machst, wo wir jetzt vor einer Stunde eingestiegen sind mit eCash und Lightning Network und UTXO war das erste Thema, das schreckt natürlich viele ab. Ja. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht immer nur anfangen mit, ja, hallo Michael, wie geht's dir, wie bist du in Bitcoin reingekommen, bla bla, sondern ich weiß, das ist interessant, aber auch diese technischen Dinge müssen besprochen werden und das ist wichtig. Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird, aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Was Bitcoin bringt, ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung, Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit Was Bitcoin bringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen.
Ja, und also einer der Gründe, wieso dass man diese technischen Sachen bespricht, ist auch die so... Eigentlich das Ziel ist, dass das nicht an den Endnutzer kommt, wenn es nicht notwendig ist. Es gibt Sachen, die muss man verstehen, um Bitcoin, sagen wir mal, sicher benutzen zu können. Aber eigentlich das Ziel von mir als Designer ist, ich will eigentlich das gar nicht erklären müssen. Aber bei gewissen Wallets oder je nachdem, was das Ziel von einer Applikation ist, dann muss ich das machen. Und die Frage ist, wie mache ich das dann so, dass es die Leute checken? Aber also ich bin auch über NGU natürlich gekommen. Come for the money, stay for the movement. Und bei mir hat vor allem diese Schiene, die Alex Gladstein vor allem gebracht hat oder der Proponent war, war eigentlich dann eine von den wichtigsten, wieso, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will in dem Space bleiben und die Produkte besser machen, die es für Bitcoin gibt. Weil den Investment Case habe ich dann irgendwann mal verstanden gehabt. Und ich bin auch, also ich hatte nie Existenzprobleme oder Ängste. Ich bin eigentlich wahnsinnig privilegiert aufgewachsen, also nicht, dass wir irgendwie in Reichtum aufgewachsen sind.
Ja, aber du hast den Schweizer Pass, ne?
Aber Ja.
Ja, das reicht schon.
Und Pensionskassen in der Schweiz und so weiter. Also das ist schon next level. Aber das ist dann nicht das, weswegen ich geblieben bin. Und
man muss sich ja auch vorstellen, du arbeitest ja da an Dingen, von denen wir gar nicht wissen, wer sie brauchen könnte und in welchem Einsatzgebiet, weil wir eben das oft in unserer, sage ich mal, bequemen, reichen Perspektive, reich im Sinne von globalem Reichtum, gar nicht sehen können. Sondern wir sind ja die, okay, natürlich dreht sich mir der Magen um, wenn Marcel Fratscher schreibt, machen wir jetzt 4% Inflation. Aber nicht, weil ich Angst habe vor 4% Inflation, ich weiß sowieso, dass wir die schon längst haben, sondern weil ich mir, wenn ich mir denke, die meinen das ernst. Das ist nichts anderes als damals in Prag oder in Budapest oder in Polen, wo die regierende Nomenklatura ihren eigenen Bullshit geglaubt hat und die negativen Effekte einfach ignoriert hat. Und Bitcoin ist nichts anderes als eine Möglichkeit der Flucht de facto für uns. Aber für Menschen in Afrika und in Südamerika, wo die Situation schon lange viel dramatischer ist, da ist die Frage, da ist der Unterschied eigentlich wirklich der, kannst du existieren oder nicht? Ja. Und da wird es dann wirklich spannend.
Ja, also im Westen sehen wir nur die Anzeichen davon, also diese die Trucker-Bewegung damals in Kanada, wo sie einfach die Konten eingefroren haben von Leuten. Und das sind so Dinge, die also der Westen an sich wird das wahrscheinlich als Letzte checken, den wirklichen Wert davon. Im Moment sieht man, das ist meine sagen wir mal, Interpretation, im Westen sieht man eigentlich nur NGU im Moment. Aber der Rest, der eigentlich aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig ist oder wichtiger ist, ist eben das unkorrumpierbare Geld und Censorship Resistance und so weiter.
Hard money you can't fuck with.
Genau.
Yeah.
Und
die ganze Welt.
Und eben genauso so Projekte wie die Bitcoin Core App ist, wir designen und bauen das so, dass du eigentlich einen Node auf dem Handy haben kannst. Mhm. Und das hilft der Dezentralisierung des Netzwerks auch. Ob es jetzt Millionen Leute machen, ist eine andere Frage, weil du musst dann auch irgendwie ein capable Device haben, der das genug Speicherplatz hat. Oder du hast einfach einen Node, der nicht die ganze Blockchain hat. Aber diese Durchdringung von eben diesen grundlegenden Funktionalitäten, dass das auch jemand in Afrika benutzen kann, ohne dass er einen Computer braucht, weil das prohibitiv teuer ist zum Beispiel. Mhm. Oder auch nicht jeder, kann sich auch nicht jeder einen Tresor leisten oder eine Bitbox. Wenn du diese kleinen Beträge hast, dann brauchst du auch andere Lösungen oder andere Hardware, die einfach billiger ist.
Mhm. Was erwartest du für das kommende Jahr oder die kommenden 2 Jahre? Was sind so die Gebiete von Bitcoin, wo du der Meinung bist, da wird sich am meisten tun? Ist das E-Cash? Ist das?
Also ich glaube eine bessere Verbindung zwischen On-Chain und Lightning wird es wahrscheinlich schon geben. Also dass ich mit meiner Bitbox, meinem Trezor nicht nur On-Chain haben kann, sondern dass ich auch Funds für Lightning verwalten kann. Bitbox hat das, glaube ich, schon. Oder mindestens in der frühen Umsetzung jetzt. Das gefällt mir bei Bitbox übrigens, dass sie sind eigentlich von denen, sie bringen recht coole Features oder Advanced-Funktionalitäten als eine der ersten. Das ist cool. Also Lightning, eCash wird zu sehen sein. Also ich glaube, in diesem Bereich muss ich halt ein bisschen zeigen, was sind die Kombinationen, die wirklich Sinn macht. Also Noster eCash macht für mich Sinn. Aber trotzdem, ich glaube, die Programmierbarkeit oder die Flexibilität von Bitcoin an sich und Bitcoin Custody, da wird schon noch sicher dran gearbeitet, weil vor allem, wenn diese Werte so wahnsinnig steigen, sagen wir, ich habe
mehr Geld, mehr Leute, mehr Nachfrage.
Genau, und auch mehr Risiko. Also ja. wenn ich jetzt, sagen wir, ich hätte 10 Bitcoin irgendwo und plötzlich ist das Ding 10-mal mehr wert, dann habe ich ein bisschen anderes Risikoprofil oder werde ich vielleicht ein bisschen nervös, wenn ich das einfach nur Single Sig irgendwo rumliegen habe oder einfach nur ein Seed Phrase, 12 Worte irgendwo. Wenn das jemand findet, dann ist es auch weg. Also es ändern sich dann auch die Bedürfnisse der Leute in Bezug auf, sagen wir mal, Absicherung, also für mich selber, für die Familie, falls mir irgendwas zustößt. Mhm. Und ja, also ich würde mir auch sehr wünschen, dass Privacy Features, ich glaube, das wird extrem wichtig sein. Das würde ich mir wünschen, dass es wirklich gute Lösungen gibt. Also der Crackdown, wo sie die Leute von Wasabi Wallet eingesperrt haben, das ist schon dann ein Chilling-Effekt, weil bei Trezor konntest du zum Beispiel in der Suite, in der App, konntest du Coincoins machen.
Oder? Wasabi? Samurai. Wasabi war nicht, soweit ich mich erinnern kann, nicht direkt davon betroffen. Eingesperrt wurden, genau. Samurai, ja.
Genau. Aber ja. Trotzdem, das hat...
Ja, selbe Story.
Die ganzen Koordinatoren zum Beispiel von CoinJoins, die haben dann natürlich das aufgehört, obwohl das eigentlich nicht unbedingt nötig gewesen wäre, weil die UTXOs oder Inputs von Tainted Coins eh nicht genommen haben. Aber wenn Bitcoin als Zahlung wirklich Zahlungsmittel benutzt werden soll, dann musst du Privacy haben, weil es kann ja nicht sein, dass wenn ich irgendwo einen Fernseher kaufe, dass dann Mediamarkt weiß, wie viel Geld ich habe auf dem Konto.
Quasi. Na, was du brauchst, ist eigentlich, du brauchst einerseits die technischen Tools, aber du brauchst ultimativ auch den tatsächlich auch den politischen Willen, bis zu einem gewissen Grad zu sagen, wir verstehen, dass echte Privacy sowohl ein Menschenrecht ist, als auch eigentlich die Grundlage für eine funktionierende Marktwirtschaft. Ja. Und das ist genau mein Vorwurf gegen die, das nenne ich ihn schon wieder, die Fratschers dieser Welt oder halt diese Leute, die da bei der EZB rumhupfen, die am liebsten die totale Kontrolle hätten, so wie damals die Sowjets, weil die können sich offenbar nichts anderes vorstellen. Und da sehe ich auch jetzt, jetzt greife ich wirklich ganz tief rein in die politische Kiste, aber da sehe ich den Kernkonflikt auch zwischen dem, wofür vielleicht hoffentlich ein Trump und ein Musk und diese Leute stehen, denen offenbar klar ist, dass du Meinungsfreiheit und Privatsphäre brauchst, nicht nur für deine Generation, sondern auch für die nächste und die übernächste Generation und die bereit sind auch dafür zu kämpfen. Während auf der anderen Seite hast du eine große Menge an Opfern der Kontrollpropaganda. Und ich merke halt, dass das eben in den ehemals sowjetisch besetzten Gebieten in Tschechien, in Polen, in Ungarn deutlich klarer gesehen wird, weil die Erinnerung noch jünger ist. Und in Ostdeutschland auch, aber das ist ein anderes Thema, weil die werden ja sowieso nicht ernst genommen, mit ihren Erfahrungen. Und während wir im Westen so tun, als irgendwie der Vaterstaat meint es immer gut, ja, wobei das natürlich jetzt während der Pandemiezeit auch klar geworden ist, dass das nicht richtig ist. So. Und Bitcoin spielt für mich da eine ganz entscheidende Rolle, die weit über Nambu-Garb hinausgeht. Nambu-Garb ist Marketinginstrument.
Trojan Horse for Freedom, sagt Gladstein, oder? Ja, also es ist so, aber wobei ich sehe auch in meinem Umfeld, dass die, wenn ich zum Beispiel mich über Chat-Control aufrege, dann auch in meinem Umfeld gibt es einfach viele Leute, die sagen, ja, ich habe ja nichts zu verstecken.
Ja.
Und das ist, wo ich dir sage, ja, nee, hast du nicht, habe ich ja auch nicht. Aber es ist that's not the point.
Aber der Punkt bei diesen Dingen ist auch, es geht nie darum, die Masse wirklich zu überzeugen, sondern es geht immer darum, eine intolerante Minderheit zu schaffen, die sagt, das machen wir nicht. Hm. Ja, und ob der Nachbar sagt, es ist ihm egal, oder die Eltern sagen, es ist ihnen egal, oder die Kinder sagen, es ist ihnen egal, ist mir egal. Ich mache da nicht mit und ich suche mir Freunde, die da nicht mitmachen. Und ich weiß ja auch, dass das zum Beispiel, es ist auch kein Rechts-Links-Thema, by the way. Ja, es gibt auch außerhalb der Liberalen, Libertären oder sogar Rechten gibt es sehr wohl auch viele Linke, denen klar ist, dass diese Chat-Kontrolle und das alles, dass das kompletter Bullshit ist. Hm. Ja, also es ist, aber nein, ich glaube nicht, dass das ein Mainstream, ich glaube nicht, dass es in der ARD sein wird, um Gottes Willen, die EU will uns überwachen. Ja, das kannst du vergessen.
Ja.
Das wird bei denen, die werden das überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, den Leuten, denen geht es gut. Also die Entwicklung in Tschechien, in Prag in den letzten 15 Jahren, das ist unglaublich.
Sollen wir nach Prag ziehen?
Natürlich.
Kann man Tschechisch schwer zu lernen?
Ja. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aber wenn ich das Gute ist, meine Kinder haben ab der ersten Klasse Englisch Unterricht. Ja. Und also mittlerweile mit Englisch kommt man sehr weit. Gibt auch genug Leute, die Deutsch noch sprechen oder Deutsch lernen.
Oder wieder vielleicht.
Und aber ja, da gibt es halt, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ähnlich. Der Lebensstandard geht hoch, den Leuten geht es gut, die müssen sich nie irgendwie um nicht viel kümmern und deswegen sagen sie, ja, ich habe ja nichts zu verstecken und ist ja, passt ja schon. Und jetzt mit der Inflation, was bei uns war es ja, glaube ich, 15%. Wir haben noch kein Euro. 15% im einem Jahr, letztes Jahr waren es 10, glaube ich. Da haben die Leute dann angefangen.
Schon geschluckt, ja?
Geschluckt und ist es so ein bisschen Thema geworden. Und dann sehe ich so den Kontrast zu der Schweiz, wo über alles abgestimmt wird. Wo ich dann zum Beispiel mehr Hoffnung hätte, dass sowas wie Chat Control einfach per Referendum abgelehnt wird.
Ja, weil du noch das Gefühl auch der Kontrolle hast. Das Problem ist ja, ich meine, Österreich ist 1995 erst der EU beigetreten und wir haben bis heute nicht gelernt, dass ein großer Teil unserer politischen Entscheidungen in Brüssel getroffen wird und keiner versteht, wie sie getroffen werden und bla 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 so. Mhm. Und ich bin auch aufgewachsen in einem kleinen mitteleuropäischen Land, wo du auch das Gefühl hattest, okay, die Regierung entscheidet darüber, wie wir hier leben. So. Hm. Während jetzt ist es nur noch eine Form von
Verwaltung
dessen, was noch überbordend, drüber entschieden wird. Hm. Und das ist halt in der Schweiz anders. Eine direkte Demokratie in dem Sinne ist ja in einem Land wie Österreich gar nicht umzusetzen, weil wir müssen ja erstmal das in Brüssel und dann wird... reden sie dann darüber, dass das Einstimmigkeitsprinzip in Brüssel abgeschafft werden soll, was dann überhaupt da sind wir in Richtung Föderalismus unterwegs wie in Amerika. Okay, kommen wir jetzt ganz ab, aber aber ich verstehe das, ja, ich verstehe das gut und die in Österreich wird das auch immer klarer, dass einfach, man muss einfach kritisch bleiben, glaube ich. Und auch nicht das jetzt in einem ablehnen. Es gibt viele Vorteile auch der EU, sage ich mal, die man jetzt auch nicht einfach so von der Hand weisen sollte.
Ja.
Aber man muss auch drüber reden dürfen. Und das ist irgendwie abhanden gekommen.
Ja, und also ich muss sagen, seit Covid ist auch der, sagen wir mal, Diskurs sehr viel schärfer geworden.
Ja, das stimmt.
Als früher. Also
es sind alle, ja, ja.
Das ist schon interessant. Und in der Schweiz hast du halt eine Regierung, die so die proportional zusammengesetzt wird aus den Wahlsiegern quasi. Das heißt, alle
müssen
die relevanten Parteien haben Regierungsverantwortung. Und das ist schon.
Ist das automatisch in der Schweiz? Das ist so ein Proportsystem, oder wie?
Ja, du hast also Parlamentswahlen und es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, das nennen wir Zauberformel. Dass die Parteien dann die Bundesratssitze, also wir haben sieben Bundesräte, eigentlich die Landesregierung dann, Und die Zusammensetzung, da kriegen so viele, die jede Partei kriegt so viele Sitze, wie ihre Partei in den Wahlen hatte. Und
in der Regierung?
In der Regierung.
Nicht nur im Parlament?
In der Regierung.
Ja, also bei uns ist es anders. Bei uns bekommt der Wahlsieger kommt nicht in die Regierung, weil die anderen sagen, wir wollen nicht.
Ja,
so.
Ja, und da ist es so, dass dann eben du auch du hast nicht diese klassische Opposition versus Regierung, sondern du hast in der Regierung sitzen Leute aus der Partei, die von sich selbst zum Beispiel sagt, ja, wir sind die Opposition, aber die können sich halt nicht verstecken hinter dem, dass sie nur, sagen wir, Opposition sind, weil sie müssen an der Regierung eigentlich mitwirken.
Okay, verstehe.
Und das macht es dann, die Legitimität wird erhöht, also die Regierung, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vertritt über 65%, vielleicht 70% der Bevölkerung, ist in der Regierung vertreten, mindestens. Wegen diesem Prinzip.
Also, was die Schweiz betrifft, bin ich sowieso bullisch. Was Tschechien betrifft, durchaus. Ich weiß, das habe ich jetzt, weiß nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eh logisch. Ich habe auch böhmische Wurzeln. Also Jilch ist kein deutscher Name. Und auch die Familie, mein mütterlicherseits, die haben zwar einen deutschen Namen, aber die kommen auch aus der heutigen Tschechischen Republik. Also da gibt es ja auch ganz, ganz klare Verbindungen, sowieso Habsburger, Prag, Wien etc. pp. Brauchen wir gar nicht reden. Also sind wir da, basteln wir weiter an dieser Achse, ja, und ich glaube, Bitcoin ist das perfekte Mittel, um diejenigen miteinander zu verbinden, die vielleicht eine andere Welt wollen, die ein bisschen freier ist und ein bisschen verantwortungsvoller. Michael, wo finden wir dich? Wo kann man dich suchen, online und offline? Bist du wieder in Prag bei der Konferenz?
Bin ich sicher wieder dabei. Man findet mich auf X. Ich habe mir jetzt angewöhnt,
X zu sagen. Statt, muss man mit der Zeit gehen.
Sonst muss man mit der Zeit gehen. Und da bin ich @HaseMike, findet man mich. Und Noster auch, aber den Endpub habe ich mir nicht auswendig gemerkt. Aber da findet man mich auch unter dem Namen Rabbit Holiness. Habe ich gesagt, ja, ein bisschen Sprachwitz muss man machen. Mhm. Hase, Rabbit Hole. Da bin ich aber weniger aktiv im Moment. Und sonst natürlich Bitcoin Design Guide. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Wir arbeiten an einem Projekt, das Design Guidelines für Bitcoin-Produkte
definiert. Damit alles ein bisschen gleich aussieht.
So wie man Material Design Guidelines hat für Android, man hat Apple Human Interface Design Guidelines.
Wo kommt eigentlich das Bitcoin-Logo her?
Das hat jemand irgendwann mal erfunden.
Der hat es einfach erfunden, oder? Und auch die orange Farbe, hat der oder diejenige einfach dem zugewiesen?
Vorschlag gemacht, GitHub, und wurde dann gemerged und dann wurde das upgedatet.
Kommt die Schriftmarke Bitcoin von derselben Person, die auch das Bitcoin-Logo gemacht hat, weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Spannend.
Weil es wurde dann geändert auf das Orange, dann gedreht.
Genau. Ja, genau.
Aber ich weiß nicht, ob das dieselbe, wahrscheinlich nicht.
Okay. Michael Hase, danke, dass du da warst. Dass du den Weg gemacht hast, finde ich extrem spannend. Es sind viele Dinge jetzt gewesen, die ich so noch nie besprochen habe hier im Podcast. Mhm. Ich hoffe, dass viele über die UTXO und eCash-Diskussion drüber gehupft sind und noch bei unserer Debatte über die Politik und die Erfahrung mit Tschechien und der Schweiz gelandet sind, weil ich fand es super spannend. Lass uns das bitte wieder machen. Ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön. Gerne wieder.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.